Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Der kleine Ort heißt Winkel und die Dichterin, die sich hier am Ufer des Rheins 1806 das Leben nahm, die war gerade einmal 26 Jahre alt. Dabei hatte Caroline von Günderode eigentlich gerade erst mit ihrem Debütroman Tieren einen furiosen Erfolg gefeiert. Dann aber beging sie mit Blick auf den Rhein Selbstmord aus Liebeskummer. Nur eine von vielen tragischen Geschichten, die man sich an den Ufern des geschichtsträchtigen Stroms bis heute erzählt. Seit über 2000 Jahren besingen die Dichter und die Autorin den sogenannten Altvater Rhein, der in der Schweiz entspringt und über 1000 Kilometer weit hinunter bis in die Nordsee fließt. Aber gibt es auch so etwas wie eine spezifische Rheinliteratur? Genau das war meine erste Frage an Karl-Heinz Göttert im Gespräch vor dieser Sendung, der mit seiner Chronik Der Rhein jetzt eine etwas andere Literaturgeschichte geschrieben hat.
Ja, wurde am Rhein Rheinliteratur erzeugt? Das muss man ganz deutlich verneinen. Wir haben am Rhein sozusagen den Querschnitt durch die deutsche Literatur. Alles, was es sonst gibt, das hat es auch am Rhein gegeben. Mit einer, wie soll man sagen, Einschränkung oder Ausnahme. Der Rhein hat bestimmte Mythen hervorgebracht und die Literaten haben sich natürlich darauf gestürzt. Denken Sie nur an die Romantiker, denken Sie an Nibelungenlied und solche Sachen. Das hat dann dafür gesorgt, dass es so eine gewisse Kontinuität gibt.
Apropos Querschnitt, also ich habe Ihr Buch so gelesen, man kann es ja als so einen 300-seitigen Parforce-Ritt durch die deutsche Literaturgeschichte lesen. Ja. Und ich glaube aber, es gibt einen besonderen Schwerpunkt auf zwei Epochen, so schien mir das, nämlich einmal das Mittelalter und einmal die Romantik.
Ja. Das entspricht ja genau dem, was ich eben gesagt habe, mit dem Mythos. Einmal das Nibelungenlied im Mittelalter, es gibt aber noch mehr als das Nibelungenlied, aber es ist eben dieser Mythos und dann in der Romantik dieses Stück Rhein um die Lorelei herum, das ist schon sehr prägnant.
Warum war in diesen beiden Epochen der Rhein so ein wichtiger, so ein inspirierender Ort?
Ja, für das Nibelungenlied kann man das vielleicht so nicht sagen. Ich würde jetzt mal sagen, das ist ein gewisser Zufall gewesen, dass sich das da festgemacht hat. Da hatte man historische Vorstellungen, die heute eher absurd sind, mit Worms und den Nibelungen und den Hunnen und all diesen Sachen. Das ist so mehr zufällig entstanden. Aber die Romantik am Rhein ist nicht zufällig entstanden. Sie müssen sich das so vorstellen, viele bedenken das gar nicht. Im späten 18. Jahrhundert war die linke Rheinseite französisch besetzt. Und nun kommen die Romantiker, die fahren munter den Rhein entlang mit dem Schiff, setzen sich da drauf, meinetwegen Brentano mit Arnim, und dann sind die ganze Zeit die Grenze entlang geschwommen. Und sie haben sehr deutlich von einer Bedrohung auch gesprochen, dass damit ein Stück Kultur verloren geht, das gerettet werden muss. Brentano hat zum Beispiel mal erzählt, dass da munter die Burgen verkauft wurden auf dem linken Rheinufer und die wurden dann abgetragen und die Steine für irgendwas anderes verwendet und damit geht doch die ganze Tradition verloren und so weiter. Und die Romantik, die sind ja am Volk interessiert und an all diesen Dingen und suchten das zu retten. Also Rhein und Romantik ist kein Zufall, sondern hängt mit diesem verhängnisvollen deutsch-französischen Krieg zusammen.
Es war dann ja so, dass nach dem Wiener Kongress 1815 das linke Rheinufer zurück ans Deutsche Reich fiel. Ja. Und dann fängt es ja auch so an, wirklich nationalistisch zu werden. Ja. Dann fängt das ja an mit dieser Die Wacht am Rhein, diese wirklich sehr patriotischen Gesänge.
Ja. Ja, es gibt zwei Stränge, die konträrer man sich gar nicht vorstellen kann. Einerseits, was Sie jetzt gesagt haben, diese fürchterlichen, man muss ja von Chauvinismus schon reden, Nationalismus genügt ja da gar nicht. Also die Deutschen, die wollen über die Franzosen triumphieren und umgekehrt. Und das drückt sich aus in diesen Liedern, Wacht am Rhein, gegen die Marseillaise geschrieben und so weiter und so fort. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere, die viel weniger bekannt ist, ist, dass man am Rhein die Idee verfocht, doch mal ein Reich zu gründen jenseits dieser Nationalismen. Das knüpft an diese alte karolingische Idee von dem Zwischenreich an, Das soll weder Frankreich noch Deutschland sein, sondern die Cisrhenanische Republik. Und da gibt es diese großen Publizisten, Görres zum Beispiel, auch Forster, die haben das forciert und haben geträumt von einem nicht-nationalen Reich mitten in Europa, von dem dann ein neuer Gedanke entstehen soll, nämlich ein Europa ohne Kriege, ohne Nationalismen und so weiter. Das ist eine sehr bedeutende Sache. Das hat nicht nur die Romantiker beschäftigt, sondern das geht bis ins 19. Jahrhundert.
Also Sie haben schon ein paar Autoren genannt, Ferdinand Freilichrath, ja. Josef Görres, dann kommt aber auch jemand vor wie Alphonse Paquet, ja. Oder auch natürlich Heinrich Heine, war ja, ja auch ein Napoleon-Verehrer.
Ja, Düsseldorfer Heine, ja.
Ja, der, ja, Düsseldorfer Heine, ja, genau. War Ihnen das wichtig, dass man auch nochmal an diese Autoren, also Heine, ja, kennt man heute noch, aber Paquet oder Görres oder auch Freilichrath, den kennt ja heute kaum noch jemand.
Ja. Das war, wenn Sie so wollen, der Mehrwert des Buches. Wenn Sie eine Literaturgeschichte schreiben würden, dann würden Sie sich sozusagen auf die Gipfelleistungen stürzen. Und der Rhein bietet diese wunderbare Gelegenheit, dass man bestimmte Autoren behandeln muss. Und dann auch nicht nur die ganz großen, Goethe, Schiller. Schiller war ja auch am Rhein in Mannheim ein paar Jahre tätig. Goethe, ein großer Fan vom Rhein und so weiter. Aber dann kommen auch die ganzen anderen, ich sag mal in Anführungszeichen, kleineren Autoren, die einem einfach serviert werden. Und dann entsteht eine Literaturgeschichte, die sozusagen eine Mischung darstellt aus den großen Gipfelleistungen und dem, ich will nicht sagen, was in den Niederungen geschieht, aber doch, was so eben sonst auch noch alles existiert. Und das habe ich sehr genossen und mir gelegentlich auch mir so den Spaß gemacht, so ganz Entlegenes auszugraben.
Ich glaube, woraus sich auch der Lesegenuss Ihrer Chronik speist, das ist sicherlich auch, dass Sie nicht so einen absolut ehrwürdigen Umgang mit den Literaturklassikern, ja, pflegen, sondern gerade jetzt im Punkto Nibelungen sage, also da sagen Sie auch schon mal, dass diese Strophen ziemlich zusammengestoppelt sind, ja, oder dass es auch dramaturgisch holpert. Also war Ihnen das auch wichtig zu sagen, dass diese Klassiker, selbst diese großen Klassiker, dass die auch ihre Mängel,
ja,
haben?
Ja, das ist ganz wichtig. Denn Sie müssen bedenken, nicht alle Menschen sind so ohne weiteres dazu zu bringen, sich mit der Literatur zu befassen. Und wenn man denen jetzt nur mit dem Pathos kommt, dann werden die doch eher abgeschreckt. Man muss dann eben auch mit einer gewissen Ironie herangehen, sodass das Ganze auch seine heiteren Seiten hat. Das habe ich auch sehr genossen. Und so einige Szenen ausgesucht, genau unter diesem Gesichtspunkt, dass da auch die heitere Seite der Literatur vertreten ist.
Was ich auch überraschend fand, war, dass dieser berühmte Drachenkampf von Siegfried im Originalepos anscheinend gerade mal mit 4 spärlichen Zeilen bedacht wird.
Ja, ja.
Das ist ja wirklich erstaunlich wenig.
Ja, ja.
Warum wurde das später so ein Riesenspektakel?
Naja, das muss man sich schon fast unter Tourismusvorstellungen zurechtlegen. Also das ist ja verbunden mit dem Drachenfels. Und da sind Sie wieder in der Romantik. Der Nibelungenstoff, der ist am Ende 12. Anfang 13. Jahrhundert, also Nibelungenlied sagen wir um 1200, entstanden. Und dann gibt es da diese komische Leerstelle mit dem Drachenkampf. Und dann fanden andere Leute doch das unmöglich, dass man gar nicht weiß, wo das stattgefunden hat und sagt, ach, wir wissen es aber doch. Das ist am Drachenfels gewesen und dann entsteht am Drachenfels ein Weiterspinnen dieser Sage. Das wird auch von den Romantikern aufgenommen. Der Victor Hugo, der hat das aufgenommen und andere auch. Also dieser Mythos, der mit dem Rhein verbunden ist, der ist immer wieder sozusagen neu entzündet worden. Und am Drachenfels gab es die Gelegenheit anhand eben dieser Drachensage.
Der Rhein, eine literarische Reise, so heißt die äußerst vergnügliche und ebenso kenntnisreiche Literaturchronik von Karl-Heinz Göttert. Wer also noch einmal 2000 Jahre europäische Literaturgeschichte en Miniatur nachlesen will, dem sei dieses bei Reclam publizierte Buch aufs Wärmste empfohlen. 349 Seiten kosten 18 Euro.